Einen schönen guten Abend. Wochenende war anstrengend. Und manchmal finde ich das echt schön, einfach zu sitzen. Genau, deswegen tue ich das einfach auch. Kommen Sie. Guter Einstieg. Ich würde es ergänzen mit Komm, höre. Weil mir geht es heute Abend um dieses Thema richtig hören. Richtig hören und seine Folgen. Oder die Folgen. Mir sind da so ein paar Gedanken zugekommen, die ich einfach mal weitergeben möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man ist Tag ein, Tag aus mit so vielen Informationen konfrontiert, mit Dingen, die man hört, die man sieht, die man liest, die man sich selber ausdenkt. Und da schwirren so die unterschiedlichsten Stimmen mit rein. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Psychiater. Für die, die es nicht wissen, ich habe mal im sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet als Sozialarbeiter und da habe ich regelmäßig mit Vertragsärzten zu tun gehabt, die Psychiater waren. Die kamen meistens aus der Klinik in Kirchhellen. Das war, ja, da kamen die Vertragsärzte her. Und einer von denen, der hatte auch so einen christlichen Touch. Und dann haben wir Hausbesuche gemacht und währenddessen unterhalten wir uns, haben uns immer unterhalten. Und er stellte dann mal so die Frage, ja, mit dem Hören auf Gottes Stimme, das ist ja so eine Sache. Zumal wir beide wussten, es gibt religiöse Psychosen, wo Menschen alles Mögliche wahrnehmen, so in einem religiösen Wahn. Vielleicht sogar Bibelstellen zitieren und was weiß ich. Ich kenne auch Menschen, die in dem Bereich erkrankt waren. Und dann stellt man sich die Frage, okay, wie unterscheidet man denn das eine vom anderen? Und er hatte mich nach meiner Meinung gefragt, zumal ich ja auch hier in so einem pfingstlich-charismatischen, angehauchten Hause beheimatet bin. Und das Hören auf Gott gerade in pfingstlichen Kreisen ja eine gewisse Wichtigkeit hat. Ja, und immer mal wieder auf unterschiedlichste Art und Weise thematisiert wird. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn meinen würde, wie man das unterscheiden könnte. Damals mit meinen zarten 27 Jahren oder wie alt ich auch immer war oder 28, weiß ich nicht, habe ich gesagt, du, ich glaube, man kann es eigentlich nur an dem Wesen unterscheiden. Weil das, was man im Rahmen einer Psychose hört, das hat viel mit Druck, Angst, Zwang zu tun. Das merkt man dann an den Folgen. Ja. Wo man auch nicht mehr in der Lage ist, Realität und eigene Fantasien zu unterscheiden. Tiefer will ich da jetzt nicht in die Psychose einsteigen. So, das ist ein Merkmal von dem Hören. Ja, man hört Stimmen, aber man wird gedrängt, man wird gezwängt, man hat Angst, auch diesen Stimmen nicht zu gehorchen oder sich auch auf sie einzulassen, beides. Und wenn Gott redet, dann ist das eine ganz andere Qualität, weil wenn Gott redet, hat es was mit Liebe zu tun, es hat was mit Barmherzigkeit zu tun, es hat was mit Frieden zu tun. Und zwar auch dann, das habe ich an der Stelle jetzt nicht gesagt, das ergänze ich jetzt, auch dann, wenn er uns korrigiert. Ja. Manchmal denken wir ja, also wir verbinden ja Korrektur immer mit ganz schlimmen Sachen, mit schlechten Gefühlen, weil die meisten von uns Korrektur vielleicht so in der Schule, vielleicht auch im Elternhaus irgendwie negativ erlebt haben. Ja. Fakt ist, wenn Gott redet, dann kann er nur aus seinem Wesen heraus reden. Und Gott ist Liebe und Gott ist Gnade und Gott ist Gerechtigkeit. Und selbst wenn er uns korrigiert und wir sind hörbereit, dann hat es diesen Touch von Barmherzigkeit. Ja, weil das Gottes Qualität ist. Und an der Stelle merken wir schon einen Unterschied. Ich wollte damit einfach mal so einsteigen. Was unterscheidet das eine vom anderen? Es gibt aber auch viele andere Stimmen, die wir hören können. Stimmen, die uns alles Tolle verheißen. Zum Beispiel hat Jesus solche Stimmen in der Wüste auch gehört. Ja, da kam dann im Rahmen der Versuchung kam der Teufel daher und hat Jesus versucht und ihm alles Mögliche versprochen und ihn zu der ein oder anderen Sache auch verleitet und ihn provoziert. Auch das sind Stimmen, ja, die wir in uns hören können. Und wie kriegen wir das eine vom anderen unterschieden? Und darum soll es mir so ein bisschen gehen. Und ich sag's euch voraus, Ich habe jetzt nicht 15 Stunden an der Predigtvorbereitung gesessen. Das hat die Woche einfach nicht hergegeben. Aber ich rede mal so ein bisschen von dem her, was mir da auf dem Herzen liegt. Und schauen wir mal, wo wir da ankommen. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus dem Hebräerbrief und damit dann eigentlich auch einsteigen. Und das ist jetzt nicht so unbedingt die tolle Bibelstelle, um danach gesättigt nach Hause zu gehen und zu denken, boah, tat das gut. Ja, war eine richtig, richtig tolle Bibelstelle, aber sie ist wichtig. Und damit steigen wir mal ein und dann kommen wir zu dem schönen Part. Hebräer 5, Vers 11, da steht, er nimmt Bezug auf das, was er vorher gesagt hat. Das ist an der Stelle jetzt nicht ganz so entscheidend. Und er sagt dann, der Hebräerbriefschreiber, wer genau den Hebräerbrief geschrieben hat, weiß man nicht so ganz genau. Es gibt Vermutungen, schlüssige und unschlüssige. Lassen wir mal einfach offen. Aber das, was da drin steht, kommt ziemlich biblisch daher, wenn man das mit dem Rest der Bibel vergleicht und wo man einfach Gottes Handschrift drin merkt. Und da lese ich mal vorab Vers 11. Darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Hat jemand gesagt, kenne ich? Wir kennen das alle. Wir kennen es von uns selbst und wenn wir Eltern sind, kennen wir es aus der Erziehung und wenn man Lehrer ist, kennt man es aus der Schule. Ja, es ist uns nicht unbekannt und genau da macht der Schreiber auch weiter. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben oder zum Lehrer und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säugling kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ist doch mal schön auf den Punkt gebracht, oder? Was will er uns sagen? Wichtig an der Stelle ist, was der Schreiber den Leuten damals sagen wollte. Und die Sprache, die er benutzt, ist so typisch für die damalige Zeit. Da stecken so einige Hintergrundworte und Informationen aus dem philosophischen Sprachgebrauch, wie die Griechen das sehr gut kannten. Und die Zielgruppe, an die der Schreiber das schreibt, die hatten so einen griechischen Hintergrund. Das waren Juden, aber die hatten trotzdem diesen griechisch-hellenistischen Hintergrund. Und die haben genau verstanden, was der Schreiber hier meinte. Der wollte die einfach mal provozieren, der wollte die an ihrer Ehre packen. Ja? Und indem er sie vergleicht mit Babys, die eigentlich nur Milch vertragen, anstatt feste Nahrung, obwohl sie schon so lange mit Gott unterwegs sind oder eine gewisse Zeit mit Gott unterwegs sind, da packt er sie bei ihrer Ehre. Weil er sie herausfordern will, weil er sie dazu bringen will, rauszukommen aus ihrer Lethargie, weil er sie herausholen will aus ihrer Schwerhörigkeit. Das ist das, was in diesem Text drin steht. Und der Hintergrund ist der, dass die, das kann man dann aus dem Rest des Briefes auch herauslesen, dass die Gruppe, an die dieser Brief gerichtet ist, auch echt schwere Zeiten hinter sich hatte. Die haben im Prinzip für ihren Glauben alles riskiert. Die haben ihren Ruf in der damaligen Gesellschaft riskiert. Die haben ihren sozialen Status riskiert. Und da geht es den meisten Christen heute ganz anders, zumindest in unserem Umfeld, als den Christen damals. Aber die haben richtig was aufs Spiel gesetzt. Und auf die Länge der Zeit haben sie angefangen, in Frage zu stellen, inwieweit sich das lohnt. Und das kann man an ganz vielen Stellen im Hebräerbrief, kann man das rauslesen, wo sie ermutigt werden, dran zu bleiben, an der Hoffnung festzuhalten, wegen der großen Verheißung, wegen dem, was Gott schon alles getan hat. All das, ja, der Schreiber ermutigt sie von vorne bis hinten. Er fordert sie heraus. Er sagt ihnen auch ganz klar die Wahrheit, aber er fordert sie heraus und weist sie auf die gute Nachricht hin, immer wieder. Und auf den, der alles dafür gegeben hat, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Aber hier, an der Stelle, schüttelt er sie ein bisschen. So nach dem Motto, hey, werdet wach, das ist nicht alles umsonst. Das ist das Beste, was wir haben. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und das, was Gott gesagt hat, hilft uns wirklich weiter. Jetzt meine Interpretation. ja, meine Worte. Und deswegen benutzt er hier diese Worte und vergleicht Lehrlinge mit Meistern, Babys mit Erwachsenen. Ja, und ich glaube, die Sprache verstehen wir auch. Und der wollte die nicht abwatschen. Der hat die echt lieb gehabt, die Leute, an die er das geschrieben hat. Aber er hat ein rhetorisches Mittel benutzt, ihre Sprache, um sie da mal rauszuholen. Wenn Olli Kahn diese Bibelstelle geschrieben hätte, hätte er was anderes gesagt. Fußballkenner werden wissen, was ich meine. Nein, ich werde es nicht zitieren. Wie hören wir? Ja? Mit welchen Ohren hören wir? Geht uns das vielleicht auch manchmal so, wie den Leuten, an die hier dieser Brief geschrieben worden ist? Und ich möchte an der Stelle zu einer Bibelstelle kommen, wo Jesus selber redet und wo er uns irgendwie mit reinnehmen will auf diesen Weg, wie man richtig hört. Da gibt es viele Passagen, die man daneben könnte. Aber mir ist diese über den Weg gelaufen und als ich die gelesen habe, hat mich das auch dazu ermutigt, über dieses Thema zu sprechen. Johannes 8, Vers 31, da steht: Jesus sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Er sprach zu denen, die an ihn glaubten, nicht zu denen, die nicht an ihn glaubten, sondern zu denen, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es sind vier Dinge, die in diesem Text drinstehen. Und auf diese vier Aspekte will ich ganz kurz eingehen mit ein paar Gedanken. Das erste ist dieser Begriff, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und das ist der erste Aspekt, der zu einem richtigen Hören, zu unserer Hörbereitschaft dazugehört. Ja, in seinem Wort bleiben. Und wir können uns da mal kurz Gedanken machen, womit wir uns den ganzen Tag so beschäftigen. Ja, rein beruflich oder auch rein vom Alltag her sind wir mit einer ganzen Menge Dinge beschäftigt. Aber auch bei dem, was wir so im Alltag machen, kann man sehr unterschiedlich gedanklich da dran gehen. Und einfach mal nur so dieser Punkt, wenn wir uns vielleicht auch nur phasenweise nur mit unseren Sehnsüchten beschäftigen, wo landen wir da emotional und gedanklich? Also ich meine mit den unerfüllten Sehnsüchten. Also man kriegt keine gute Laune. Man sieht eigentlich auch nur alles, was man nicht hat. Vielleicht wird man sauer auf die Menschen, die einen daran gehindert haben, seine Sehnsüchte zu erleben oder erfüllt zu sehen, seine Träume. Ja, wir sind fixiert auf diese Geschichten, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, und dazu passt ja auch dieser Satz, dass womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, wo unser Herz ist, da ist auch unser Schatz. Und Jesus sagt, wir sollen uns nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern Schätze im Himmel. Ja? Worum dreht sich unser Denken? Worum dreht sich unser Herz? Womit sind wir beschäftigt, Tag ein, Tag aus? Und natürlich werden wir uns nicht den ganzen Tag mit der Bibel beschäftigen. Das ist nicht mein Thema heute Abend. Aber es geht um so eine Grundstimmung, in welcher Richtung wir unterwegs sind. Und hier sagt Jesus ganz klar, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann. Ja, das ist dieses Bleiben ist eine Grundvoraussetzung für das, was er dann hinterher beschreibt. Wie kann man in Gottes Wort bleiben? Heißt das, dass ich den ganzen Tag meinen Kopf in die Bibel reinstecken muss? Ich glaube, dass es gut ist, seinen Kopf in die Bibel reinzustecken. Aber ich weiß auch, dass es unmöglich ist, das den ganzen Tag zu machen. Ja, das funktioniert nicht. Aber es hat schon was damit zu tun, dass wir uns immer wieder Zeiten nehmen, wo wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und dass es dann auch darum geht, Dinge aus dem Wort Gottes mitzunehmen, die uns den Tag über begleiten können. Wir waren ja jetzt mit ein paar Leuten hier. Martha war mit, Reinhard war mit. Wir waren bei den Tagen der Stille. Und da ging es unter anderem auch darum, auf Gott zu hören. Ja, das Thema war Wüste, ein sehr ermutigendes Thema. Und das haben wir von links, von rechts, von oben und von unten und von der Qualität des Sandes her betrachtet und haben einfach mal geguckt, wie kann Gott dieses Thema benutzen, auch von der Bibel her, um uns auf diesem Weg weiterzuführen. Ich fand das sehr sehr gut. Mir hat es sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. Und da ging es unter anderem halt auch ums Hören. Und in der Abschlussrunde hat einer der Teilnehmer gesagt, ja, er vergleicht stille Tage im Prinzip damit, dass man mal zwischendurch zu einem Ohrenarzt geht und sich die Ohren ausspülen lässt. Und dann hört man auf einmal Frequenzen, die man vorher so nie wahrgenommen hat. Ich habe das letztens mal selber gemacht. Gibt auch so ein Selbsthilfe-Pack in der Apotheke, wo man sowas mitmachen kann. Und du hörst auf einmal ein Rauschen beim Abziehen der Toilette. Das hast du vorher nie wahrgenommen. Ja? Das ist unwahrscheinlich. Ja? Um mal so ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen. Du hörst Sachen, die du vorher einfach mal nicht wahrgenommen hast. Und so ist es, wenn wir uns mit dem Herzen auf den Weg machen, in Gottes Wort zu bleiben. Uns darauf fokussieren. Ja? Nicht husch, husch, einfach mal so kurz drüber, sondern einfach mal auch Worte aus der Bibel, ob nun Altes oder Neues Testament, ist egal, mitnehmen und das in unserem Herzen bewegen. So wie eine Maria das gemacht hat, als es um die Geburt Jesu ging. Sie bewahrte diese Worte des Engels in ihrem Herzen. Mehr als einen Tag. Die ganze Zeit hindurch, bis Jesus groß war. Ja. Und das ist so eine Eigenschaft, um die es hier geht. Es geht darum, Gottes Wort zu lesen, meinetwegen auch zu hören, wenn man eine Hörbibel hat. Und dann aber auch mit dem Herzen zu hören, ja, was will Gott da sagen? Nicht sofort zu fragen, was verstehe ich da, sondern was will Gott sagen? Ja, hinhören. Wer von den hier Anwesenden Freunde hat oder Bekannte oder Arbeitskollegen oder eine Beziehung, Ehe, wie auch immer, der weiß, dass Hinhören eine echte Herausforderung ist. Weil je länger man sich kennt, meint man auch schon immer zu wissen, was der andere meint. Und wenn man sich nicht kennt, dann meint man trotzdem immer, alles zu wissen und alles richtig verstanden zu haben. Und das ist ein Trugschluss. Man muss richtig hinhören. Da komme ich zu so einem anderen Feedback aus dieser Runde, jetzt von den stillen Tagen. War eine sehr gemischte Truppe, unter anderem auch ein paar sehr junge Leute. Ja, sehr jung in dem Sinne von zwischen 30 und 40. Ist erschreckend, oder? Ist echt erschreckend, wenn ich das sage. Und da haben ein, zwei von denen gesagt, also ich habe echt gedacht, ich habe alles verstanden. Und so bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und irgendwie alles mitgemacht. Der andere war sogar zwischendurch irgendwo anders pastoral angestellt und so und jetzt anderweitig unterwegs im säkularen Job. Fitte Leute, absolut, würde ich denen sofort attestieren. Und dann meinte der, jo, und dann bin ich jetzt hier und stelle fest, dass ich eine ganze Menge nicht verstanden habe. 4 Tage. Hat es gebraucht, oder wahrscheinlich hat es sogar noch weniger gebraucht, um zu diesem Punkt zu kommen. Dass nämlich so vieles hier rein und da raus geht, beziehungsweise hier oben stecken bleibt, aber nicht wirklich ins Herz reinrutscht. Und darum geht's, richtig hören. Nicht nur mit dem Kopf, sondern dass es im Herzen ankommt. Und dazu ist es notwendig, dass wir im Wort bleiben. Und dieses Bleiben muss man dann auch irgendwie mal durchbuchstabieren, dass man über Gottes Wort nachdenkt, dass man Fragen zu Gottes Wort aufschreibt, dass man, wenn man einen bestimmten Vers oder einen Abschnitt hat, einfach mal vielleicht versucht, diesen Abschnitt sogar mehrfach zu lesen, weil das ist das Interessante beim Lesen, gerade wenn man Bibel liest, es wird einem immer vertrauter und es wird greifbarer und der Heilige Geist kriegt dadurch eine echte Möglichkeit, zu einem zu reden. Ja. Das ist das Wesen von Gottes Wort, weil er das offenbart hat, weil es vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und die Bibel ist die sicherste Quelle, um Gott zu verstehen. Es gibt keine bessere. Ja? Bleiben in Gottes Wort. Sich damit beschäftigen, Dinge sacken lassen. Nicht sofort einsortieren, nicht sofort argumentieren, sondern sacken lassen, bleiben. Das ist das Erste. Dieses Bleiben in Gottes Wort ist ein entscheidender Schritt, um richtig zu hören. Es ist schon ein Teil davon. Ja. Und dann kommt dieser nächste Vers, wo oder dieser nächste Teilsatz, wo drin steht, wenn ihr meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr seid wahrhaftig meine Jünger. Und dieses Jüngersein ist etwas ganz Entscheidendes für das Hinhören, dass wir Gott verstehen, dass wir die Bibel verstehen, das, was hier geschrieben steht, was erstmal nur Buchstaben sind, aber in sich noch keine Kraft hat. Ja. Und Jüngersein heißt, ein Lernender zu sein. Jüngersein heißt nicht, Mitglied in einer Gemeinde zu sein. Im besten Falle ist es so. Es sollte so sein, aber es muss nicht so sein. Ja? Aber das Wesentliche am Christsein ist, dass wir Lernende sind, was sich in einer ständigen Bereitschaft des Lernens ausdrückt. Womit ich nicht das Studieren, Theologiestudium oder sowas meine, sondern das herzensmäßige Lernen. Und ich habe das festgestellt beim Klavierspielen lernen. Ich habe mit 10 angefangen und war da sehr, es war das Ding, wo ich am meisten Zeit rein investiert habe. Schule hat mich dann irgendwann recht wenig interessiert, obwohl ich eigentlich ursprünglich ein guter Schüler war. Das hat sich so ein bisschen verflüchtigt im Laufe meiner Pubertuklose und dann wurde es irgendwie anders. Aber Musik machen, Klavier spielen, Orgel spielen, hervorragend, habe ich Zeit rein investiert, gelernt. Das fürchterlichste für mich war, wenn die Dinge nicht sofort funktioniert haben. Da musste dann manchmal der Klavierdeckel dran glauben, wo meine Mutter mir dann nur gesagt hat, ich habe dich nicht gezwungen. Ja. Aber diese Lernbereitschaft ist total entscheidend. Und ich weiß, dass ich das öfters so gemacht habe beim Klavierlernen, das habe ich auch von meinem Lehrer abgeguckt, der hat dann manchmal so Stellen, so ein paar Takte eingekreist, die man dann einfach immer so im Zirkeltraining spielen konnte. Ja, einfach hier anfangen bis da und sofort wieder zurück, bis man es kann. Ja, langsam, laut, leise, abgehackt, schön, geschmeidig, wie auch immer, bis man es kann. Das muss man wollen. Ansonsten ist das ätzend und langweilig. Oder Fingerübungen. Wer will denn sowas? Aber das kann richtig Spaß machen, wenn man es will. Ja. Wenn du Sport machst, Lernbereitschaft ist notwendig, um zu lernen, wie man diesen Sport richtig treibt. Ich kriege das ja jetzt bei der Julia relativ intensiv mit. Und wenn diese Bereitschaft nicht da ist, was zu lernen, dann bist du auch schnell abgehängt. Dann bist du nicht in der Kerngruppe mit dabei, um wirklich die schweren Spiele mit bestreiten zu können. Ja. Lernbereitschaft. Es ist so eine hohe Qualität und das macht Jünger aus. Und wenn wir die Evangelien genau lesen, dann werden wir an jeder Stelle merken, auch wenn wir von vorne mit der Bibel anfangen, es ging Gott nie darum, dass sie perfekt waren, wenn er sie zu irgendetwas berufen hat. Nie, an keiner Stelle. Der hat sich manchmal die größten Chaoten und moralisch schwierigsten Leute ausgesucht, um seine Pläne zu verwirklichen. Das ist die Geschichte, die wir in der Bibel finden. Das ist eine Lüge in unserem Kopf, dass wir manchmal denken, dass man perfekt sein muss, um irgendwas machen zu können. Das stimmt nicht. Und wir werden das hier in der Gemeinde auch nie sagen. Aber was die Bibel ganz klar auf den Punkt bringt, ist eine Qualität. Und das drückt sich in dem Wort des Jüngerseins aus. Das ist lernbereit sein. Und Gott hat sich immer nach Leuten ausgeguckt, die bereit waren, von ihm zu lernen, die bereit waren, sich von ihm was sagen zu lassen, die bereit waren, Dinge zu verändern, zu korrigieren, wenn es nötig war, die bereit waren, seine Gedanken umzusetzen. Lernbereit sein. Und wir kennen alle diese Passage, wo Jesus dann irgendwann sagt, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das, was er hat, genommen werden. Es gibt da die unterschiedlichsten Auslegungen zu. Manche deuten das dann auf das kapitalistische System. Das ist natürlich Nonsens. Ja, das hat nichts mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, selbst wenn es manchmal so aussieht. Was Jesus an der Stelle meint, ist unter anderem diese Bereitschaft zu lernen. Ja. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und wenn wir diese Bereitschaft zum Lernen haben, dann wird er immer wieder drauf tun. Ja? Dann wird er uns von seinen Geheimnissen was preisgeben. Das kann man auch aus dem Psalm im Alten Testament nachlesen. Psalm 25 zum Beispiel. Ja? Lernbereitschaft. Mehr ist es nicht. Aber das ist so ein hohes Gut für Gott. Und die Jünger, die Jesus sich da ausgeguckt hat, was war da die Qualifikation? Die hatten keine besondere Qualifikation. Das Einzige, worauf es eigentlich letzten Endes ankam, war die Bereitschaft von ihnen zu lernen. Was die alles für einen Mist gelabert haben. Ja? Wie die sich untereinander verhalten haben. Am Ende ging es um die Lernbereitschaft. Der erste weltweite Gemeindeleiter, um es mal so auszudrücken, ja, war der größte Chaot. Der hat so viel versemmelt. Und zwar noch kurz, bevor er in seine Position eingesetzt wurde vom Heiligen Geist. Ja? Und dazwischen ist sowas Entscheidendes passiert. Aber was war der springende Punkt, warum Jesus an ihm festgehalten hat? Weil er in ihm was gesehen hat, was noch werden sollte. Und weil Petrus nicht aufgegeben hat, weil Petrus lernbereit war. Das war der entscheidende Punkt. Also du kannst so viel Mist machen, wie du willst. Aber solange du bereit bist zu lernen, bist du immer im Boot. Und diese Qualität ist fürs Hören wichtig, hier fürs Bibellesen. Also hier geht es eigentlich in der Predigt nicht darum, irgendwie eine Rekrutierung für irgendwelche Dienst und Aufgaben in der Gemeinde zu tätigen. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es tatsächlich um richtiges Hören und um solche Aspekte. Wenn wir mit dieser Lernbereitschaft an das Bibellesen drangehen und versuchen, Gott zu verstehen, was meinst du? Dann sind wir richtig. Und wenn wir da so auch auf ja nicht nach zwei Tagen mit aufhören mit dieser Lernbereitschaft, sondern das zu einem Qualitätsmerkmal unseres Christseins wird, ja, dann sind wir unterwegs, dann sind wir mit Gott unterwegs. Und diese Lernbereitschaft bedeutet dann auch, dass wir zum Beispiel nicht nur fragen, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was ist falsch oder richtig. Das ist so eine Frage, die uns ganz oft bewegt als Menschen. Ja, sondern dass wir vielmehr mal fragen, was willst du mir denn sagen? Vielleicht habe ich auch gar nichts falsch gemacht. Manchmal meinen wir, wir hätten was falsch gemacht, aber ist vielleicht noch gar nicht falsch gewesen. Irgendwas anderes ist, der Zusammenhang ist viel größer, wir haben noch gar nichts verstanden, worum es eigentlich geht. Und deswegen ist es viel geschickter zu fragen, was willst du mir zeigen? Und wenn wir dann was falsch gemacht haben oder was korrigieren sollen, dann wird er uns das schon sagen. Ja. Und weil wir ja lernbereit sind, weil wir ja was lernen wollen von Jesus und mit ihm gehen wollen, ist es auch gut. Das tut nicht weh. Das ist ein Punkt. Die andere Sache, die dann zu dieser Lernbereitschaft gehört, ist, dass man auch bereit sein muss, etwas zu verlernen, um dann Neues zu lernen. Wir alle kommen mit gewissen Überzeugungen, Grundüberzeugungen, Weltanschauungen und was weiß ich zum Glauben. Und wenn ich eins gelernt habe im Laufe meines Christseins und auch im Laufe meines pastoralen Dienstes, dann ist es das, dass es sehr schnell möglich ist, in eine Gemeinschaft reinzukommen und auf die richtige Art und Weise Gottesdienst zu feiern, aber dass es viel länger dauert, die ganzen gedanklichen Geschichten und Überzeugungen, mit denen man unterwegs ist, zu verändern. Aber genau das interessiert Gott. Genau daran hat Gott Interesse. Und da bleibt er dran, bis er fertig ist. Da hat er eine Engelsgeduld und ist mit uns unterwegs. Da arbeitet er manchmal mit dem Tropfen auf den heißen Stein und manchmal kommt er auch mit einer großen Welle. Ja, aber er ist dran. Ich weiß das von mir selber. Ich stoße ja immer wieder auf irgendwelche Geschichten, die nicht so in dem Sinne sind, wie Gott die sich vorstellt. Ja? Aber das ist nicht schlimm, letzten Endes, wenn wir mit einer lernbereiten Haltung da reingehen und wenn wir bereit sind, unsere nicht gottgemäßen Überzeugungen aufzugeben, um seine anzunehmen. Weil es ist Gott, der da redet. Ja. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Neben dieser Lernbereitschaft gibt es nämlich noch eine andere Qualität, die ganz wichtig ist, hier um mit der Bibel auf Dauer gut umgehen zu können. Und das ist dieses Prinzip, was Jesus ganz oft nennt. Matthäus 16. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und das ist ein zweiter Punkt, wo ich auch im Laufe meines Christseins festgestellt habe, hört sich an wie ein alter Mann, der hier spricht, aber ich meine das auch so persönlich. Dieser Aspekt, diese Bereitschaft, sein Leben aufzugeben, um seinetwillen, seine Überzeugung, um seiner Überzeugung willen aufzugeben, ist entscheidend für unser Christsein. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann fehlt da was ganz Grundsätzliches. Kein Mensch, der sich am Tag X entscheidet, ich will Jesus nachfolgen, hat verstanden, was Jesus eigentlich in seinem Leben machen will und was die ganze Bibel uns so erzählen will. Kein Mensch. Aber es gibt eine Grundentscheidung, die vom ersten bis zum letzten Tag gilt. Und das ist, ich will von dir lernen und ich bin bereit, das aufzugeben, was nicht in deinen Plan passt und was nicht deinen Gedanken entspricht. Ich bin bereit, das aufzugeben. Das sind zwei Kernfragen, die uns unser gesamtes Leben als Christen beschäftigen. Und während ich hier so über das richtige Hören nachgedacht habe, ist mir das nochmal wichtig geworden und deswegen bringe ich das so mit rein. Und natürlich spielt es dann auch eine Rolle, dass wir dann richtig mit der Bibel umgehen. Ja, Bibelverse nicht aus dem Zusammenhang rausreißen, sondern gucken, wie ist das im gesamten Abschnitt drin, was will das ganze Buch zu mir sagen, also ein einzelnes Buch, Matthäus, Evangelium, wie auch immer. Das sind alles wichtige Schritte, auf die ich heute Abend aber nicht so sehr eingehen will, weil sonst schlaft ihr gleich ein und das will ich ja nicht. Denn wenn wir diese Sachen beachten, dann kommt der Punkt, dass etwas passiert. Dann passiert was, wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind. Ja. So seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Erkennen. Hier geht es nicht um Informationen, sondern hier geht es um eine Herzenserkenntnis. Und das Wort für Erkenntnis, was im Hebräischen benutzt wird, ist Yada. Ich meine, da steht es jetzt im Urtext in Griechisch, da heißt es natürlich anders. Aber von der Bedeutung in der Bibel hat Erkenntnis etwas damit zu tun, dass etwas eins wird, dass ich etwas tief in meinem Herzen verinnerliche. Dieses Wort wird auch benutzt, um das Einswerden von Mann und Frau deutlich zu machen und zu beschreiben. Ja, da gibt es eine tiefe gegenseitige Offenheit füreinander, damit dieses Einswerden stattfinden kann. Und das ist mit dem Wort Erkennen in der Bibel gemeint. Und wenn es darum geht, dass wir die Wahrheit erkennen, dann hat es nichts hiermit zu tun, sondern hat es etwas mit unserem kompletten Leben zu tun. Wir werden etwas entdecken, was unser ganzes Leben betrifft, was einen Einfluss auf unser ganzes Leben hat. Wir werden eine Begegnung mit dem haben, der die Wahrheit ist. Wir werden nicht nur etwas erkennen, sondern wir werden Jesus begegnen, weil Jesus die Wahrheit ist. Ja. Er ist das lebendige Wort. In Johannes 17 betet Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und wenn wir in seinem Wort bleiben, dann sind wir seine Jünger und dann werden wir die Wahrheit erkennen. Es wird etwas stattfinden in unserem Herzen. Es wird etwas verschmelzen. Ja, und das wird auch etwas verändern. Und dazu komme ich auch gleich. Nee, dazu komme ich jetzt schon. Ich überspringe ein paar Sachen. Das ist das, worauf Gott eigentlich hinaus will. Ja. Denn dann tritt das ein, was hier steht, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch verändern. Und an dieser Stelle will ich mal zwei Worte benutzen. Es gibt, die passen so schön zusammen. Ja, es gibt Information und es gibt Transformation. Information ist, dass ich euch zuballer mit irgendwelchen sachlichen Gedanken, die alle in sich richtig sind. Die können auch fromm geprägt sein. Aber die müssen keinen Effekt auf euer Leben haben. Null. Passiert ganz oft rund um den Globus, dass wir mit frommen Fakten zugeballert werden, ohne dass es irgendeinen Menschen verändert. Ich hoffe nicht, dass es heute Abend der Fall ist. Ja? Aber Transformation bedeutet, da wird etwas umgewandelt. Ja? Weil etwas in unserem Herzen stattfindet, was uns nicht so lässt, wie wir sind. Und das ist das, wo Gott hin will. Er will Transformation. Er will uns nicht nur Informationen geben, die auch in sich manchmal eine Notwendigkeit haben, oder diese Informationen sind ja auch notwendig. Aber wenn es keine Veränderung bewirkt, dann ist es für nichts. Dann ist es so, als wenn wir es nie gesagt hätten. Ja? Und die Wahrheit, die Erkenntnis der Wahrheit wird uns frei machen. Sie wird etwas bewirken. Und an der Stelle frage ich uns, glauben wir das? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man es einmal erlebt hat, dass die Erkenntnis einer Wahrheit, die Erkenntnis von Jesus selbst, eine tiefe Herzenserkenntnis, wenn man erlebt hat, dass das, was mit einem macht, dann glaubt man das. Wenn man das vielleicht noch nie erlebt hat, ist das schwierig. Und es wird umso schwieriger, wenn wir mit Problemen in unserem eigenen Leben oder auch bei anderen Menschen zu tun haben, wo wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie das denn veränderbar sein soll. Ja. Ich habe euch schon so oft erzählt, dass ich an manchen Geschichten in meinem Leben mehrere Jahre lang rumgedoktert habe, bis dieser Punkt gekommen ist, dass da eine Herzenserkenntnis stattgefunden hat. Und diese Herzenserkenntnis hat dazu geführt, dass Gott mich in die Freiheit geführt hat. Raus aus diesen alten Denkmustern, raus aus diesen alten emotionalen Mustern. Ja. Raus aus vorgeprägten Wegen, die ich mir zum Teil selber geprägt habe und zum Teil einfach irgendwie da waren. Ja? Wo auch immer die herkamen. Aber Herzenserkenntnis von Gottes Wahrheit kann uns wirklich verändern. Und ich möchte uns fragen, ist es das, was wir glauben? Glauben wir, dass Gottes Wahrheit, dass Gottes Wort in der Lage ist, uns frei zu machen von Sünde? Glaube ich das? Gottes Wort an der Stelle hat die Kraft einer Bombe und eine stärkere Kraft eigentlich, um dieses blöde Beispiel mal zu benutzen mit der Bombe. Ja, weil es hat wirklich Kraft. Ich habe das erlebt, dass Gottes Wort und so eine Herzenserkenntnis von Gottes Wort dazu geführt hat, dass ich emotional Veränderung und Heilung erlebt habe, dass ich von meinem Verhaltensmuster eine Veränderung erlebt habe, dass ich in meinen gedanklichen Reflexen, wie ich mit Situationen umgehe, dass ich da Veränderung erlebt habe, wo ich teilweise manchmal Jahre mit rumgedoktert habe, dass meine Fantasie gereinigt wurde von Sachen, die einfach Schrott sind. Ja? Wo man sich manchmal gefragt hat, wo kommt denn dieser Mist jetzt wieder her? Aber Herzenserkenntnis kann uns frei machen. Und das ist das, wo Gott uns hinhaben will. Und ganz ehrlich, die Bibel hat keinen Bock auf ein Christentum, das ohne Kraft ist und ohne Herzenserkenntnis. Da findet die Bibel ziemlich klare Worte. Die habe ich jetzt heute Abend extra weggelassen. Und ich habe auch keinen Bock drauf. Also als ich Christ geworden bin, habe ich gedacht, nee. Hier der Christoph, der ist damit dran schuld, der hat mir diese ganz verhängnisvolle Frage gestellt. Willst du Sonntagschrist sein oder willst du ganze Sache mit Jesus machen? Und ich hatte schon vorher keinen Bock auf Religiosität, auf so einen frommen Kram. Ich wollte was haben, was Veränderung bringt. Und ich möchte dich sehr, sehr stark ermutigen, für dich eine Entscheidung zu treffen. Und zwar diese Entscheidung, ja, ich will um jeden Preis lernbereit sein. Und um jeden Preis gehört dazu, weil Jesus hat seinen Preis bezahlt, damit wir frei werden können. Ja. Und viele Christen erleben das rund um die Welt, dass sie einen Preis dafür bezahlen, dass sie Jesus nachfolgen. Da brauchen wir nicht viel für zu bezahlen. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Egal um welche Frage es sich dreht. Ja. Bin ich wirklich lernbereit? Will ich das sein? Und bin ich dann auch bereit, meine Wege, meine Überzeugung zu opfern, loszulassen, um seine Wege zu gehen, um seine Gedanken zu denken, um in seiner Richtung unterwegs zu sein? Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, das ist manchmal ein innerlicher Kampf. So erlebe ich das selber. Aber auch dieser Kampf ist nicht schlimm, weil wenn wir den mit Jesus zusammen oder ausgerichtet sind auf Jesus, dann führt er uns immer weiter. Und es ist echt eine befreiende Sache. Und an der Stelle möchte ich euch sehr ermutigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, immer wieder. Und letzten Endes ist es eine Entscheidung, die man immer wieder treffen muss. Ja, wenn ich die für mich heute getroffen habe, weiß ich, dass ich die nächste Woche wieder neu treffen muss, bei irgendwelchen Fragestellungen, in irgendwelchen Situationen. Ja, und deswegen sind es zwei Grundsatzentscheidungen, die für uns immer wieder wichtig sind. Ja, ich habe der Joy vorhin im Auto gesagt, ich hatte nicht viel Zeit, mich vorzubereiten, und das kann zwei Dinge bedeuten. Entweder ich bin ganz schnell fertig oder es dauert lange. Sucht euch eins aus. Ich möchte beten. Jesus, danke. Einfach, dass du zu uns redest, dass du durch dein Wort zu uns redest. Danke, dass wenn wir in deinem Wort bleiben, dass und lernbereit innerlich sind, dass wir dann mehr und mehr, Stück für Stück, Jahr um Jahr, deine Wahrheit erkennen werden, tief in unserem Herzen, und dass diese Begegnung mit dir und der Wahrheit uns verändern wird, weil da deine Kraft drin steckt, weil der Heilige Geist da drin steckt. Ja, und ich bitte dich jetzt um dieses Wirken deines Heiligen Geistes, um dieses Ziehen von dir in deine Gnade und Wahrheit hinein. Danke, dass du es bist, der das tut. Amen.